Wer von uns ist nicht schon hilflos vor der Vielzahl von Gemeinden und Kirchen und Gemeinschaften gestanden und hat sich gefragt, wo und warum er sich einer bestimmten Nomination anschließen soll? Warum gibt es denn diese vielen Kirchen und Gruppen und Gemeinschaften? Alle rufen doch den Namen Jesu an. Alle singen doch Lieder, wo Jesus geehrt wird. Es ist wirklich nicht einfach, sich zu orientieren. Den einen oder anderen, der eine oder andere mag sich vielleicht sogar die Frage stellen, ob er bei uns hier am richtigen Platz ist. Und heute Morgen wollen wir einen Text betrachten, der uns beispielhaft zeigt, wie eine neue religiöse Bewegung entstehen kann. Und diesen Text finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 1 bis 6. Und vielen von uns ist dieser Abschnitt wohl bekannt. Der Abschnitt über das goldene Stierbild. 2. Mose, Kapitel 32, Verse 1 bis 6. Ich lese. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Ich habe diesen Text überschrieben, eine neue religiöse Bewegung entsteht. Und zuerst sehen wir den entscheidenden Impuls zu dieser Bewegung. Dann der Rückfall in eine bekannte Praxis und als drittes der Trick mit dem Namen. Der entscheidende Impuls. Das Volk Israel hat eine eindrückliche Zeit hinter sich. Nach über 400-jähriger Unterdrückung in Ägypten, in harter Knechtschaft, wurden sie durch große Machterweise Gottes aus Ägypten befreit. Die 10 Plagen sind ja wohl den meisten unter uns noch bekannt. Israel durchzog das Schilfmeer und erlebte, wie das Heer der Ägypter, das ihnen nachjagte, um sie umzubringen, jämmerlich ertrank. Gott hat für Israel gekämpft. Sie haben erlebt, wie sie in der Wüste ein riesiges Volk, ich schätze, mindestens 1,5 bis 2 Millionen Menschen waren da unterwegs. 600.000 Mann ohne Frauen und Kinder. Und normalerweise wird in Israel das wehrfähige Volk gezählt. Also ich schätze, dass bis an die 2 Millionen Israeliten in der Wüste waren. Und Gott hat sie mit Wasser und Nahrung versorgt. Wer kann denn sowas schon? Oder denken wir an die Wolken- und Feuersäule, die das Volk begleitete. Viel eindrücklicher konnte Gott in der damaligen Welt nicht erlebt werden, als es das Volk Israel erlebt hatte. Gott ist dem Volk sogar erschienen. Sie haben sein Reden mit eigenen Ohren gehört. So sagt Gott zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glauben. Das geschah dann tatsächlich. In einer mächtigen Weise offenbarte sich Gott in Blitzen und der Berg bebte. Und das ganze Volk hörte die Stimme Gottes. Sie hörten, wie Gott dem Mose die 10 Gebote verkündete. Das hat Israel mit eigenen Ohren gehört. Wer das nachlesen will, 5. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 10. Ganz Israel hat mit eigenen Ohren gehört, wie Gott dem Mose die 10 Gebote verkündigte. Und sie flohen in die Ferne. Sie sahen das aus der Ferne, die mächtige Rede, sie fürchteten sich. Und sie sagten zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sterben. Das muss so eindrücklich und gewaltig gewesen sein, dass sie sagten, hör auf, sag Gott, er soll nur noch mit dir reden, wir halten das nicht aus, wir könnten sterben. Und Mose zeigt ihnen nun den Grund, warum Gott so gehandelt hat. Warum er sich in dieser Weise dem Volk offenbart. Er sagt, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Gott wollte mit allen Mitteln verhindern, dass sich sein erwähltes Volk gegen ihn versündigt. Das ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die niemanden in Sünde hineinfallen lassen will. Gott hat alles unternommen, um möglichst zu verhindern, dass sein Volk sich gegen ihn versündigt. Weil dann muss er Gericht üben. Weil er nicht nur barmherzig, sondern auch gerecht ist. Aber er wollte das verhindern und so offenbarte er sich. Und Mose legte daraufhin die Anweisungen Gottes dem Volk vor. Und das Volk tritt nun mit Gott in eine Art Vertragsverhältnis. So lesen wir, Mose nahm das Buch des Bundes, hat alles aufgeschrieben, was Gott ihm gesagt hatte, las es vor den Ohren des Volks und sie sprachen, da müssen wir gut hören, was das Volk sagt. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Das Volk kannte alle Anweisungen Gottes, inklusive den 10 Geboten, und sie willigten bewusst dazu ein und sagten, wir wollen uns daran halten. Und nun, nach diesem Vertragsschluss, nach diesem Bund, der geschlossen wurde, dann auch mit Opfern bekräftigt, will Gott nochmals mit Mose auf dem Berg sprechen und ihm die Gesetzestafeln übergeben, die er selbst geschrieben hat. Und Mose macht sich mit Josua auf den Weg. Er wies die Ältesten an, dass sie warten sollen, bis er wieder zurückkomme. Und in der Zwischenzeit sollen Aaron und Hur Recht sprechen, wenn irgendeine Sache zu regeln war. Mose blieb nun 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg, bekam Anweisungen über die Hütte Gottes, über den Tempel, der in der Wüste dann immer wieder weiter mitgeführt wurde, und auch die 10 Gebote. 40 Tage und 40 Nächte. 2 Monate war das Volk unterwegs, über einen Monat mussten sie jetzt nun warten. Und das Volk wurde nun ungeduldig. Es wird unruhig. Wo bleibt denn unser Führer Mose? Ist ihnen etwas zugestoßen? Sie fürchteten, so erzählt Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, ihm sei ein Unglück zugestoßen. Die einen meinten, er sei von wilden Tieren zerrissen worden, was ja in der damaligen Zeit auch nicht unmöglich war. Andere meinten, er sei zu Gott heimgegangen, so wie Henoch, der entrückt wurde. Es schien ihnen unmöglich, weiterhin zu warten. Sie fingen nun an, Aaron zu bestürmen. Sie meinten nun, handeln zu müssen, anstatt die Anweisungen des Mose zu befolgen und zu warten. Gott wollte aber, dass sich das Volk bewähren musste. Er wollte, dass sich das Volk bewähren musste. Es war in der Tat auch keine Überforderung, denn sie hatten so viele Wunder Gottes gesehen und miterlebt. Sie hörten sogar mit eigenen Ohren seine Stimme. Nun hätten sie doch vertrauen können und die Anweisungen, die sie von Mose hatten, befolgen. Eigentlich unverständlich, wie man nach so vielen Erfahrungen nicht in der Lage ist, 40 Tage zu warten. Und sie erlebten an jedem Tag nach wie vor die Fürsorge Gottes, denn sie konnten jeden Tag das Manna einsammeln, von dem sie in der Wüste sich ernährten. Jeden Tag. Jeden Tag ein Wunder Gottes. Jeden Tag ein Erweis, dass Gott lebt und am Werk ist. Gottes Fürsorge war greifbar bei ihnen. Wie wollte man es noch greifbarer machen? Das genügt ihnen nicht. Sie wurden unzufrieden. Ihre Situation wurde ihnen offenbar zu normal. Das Warten und Ausharren schien ihnen zu viel. Sie meinten nicht mehr warten zu können. Der entscheidende Impuls zu ihrem weiteren Verhalten war Ungehorsam und Unglaube. Sie waren nicht bereit, die Weisungen Moses zu befolgen. Sie wandten sich nicht an ihren Gott. Sie meinten nach all den Erfahrungen, den regulären Alltag nicht mehr ertragen zu können. Und so kann es auch in unserem Glaubensleben gehen. Oft ist es nach einer radikalen Bekehrung so, dass sich plötzlich vieles auf einmal im Leben ändert. Besonders dann, wenn man tief in Sünde verstrickt ist. Man erlebt eine Erleichterung von der Last, von der Schuld, die man getragen hat. Man erlebt eine Freude, jetzt erlöst zu sein und mit Gott im Reinen. Und viel löst sich oft auch mit Leichtigkeit in der ersten Zeit. Gott erweist sich an vielen Punkten als lebendiger Herr, der ständig eingreift. Am liebsten möchte man die ganze Welt bekehren. Und plötzlich kehrt der Alltag ein. Die Gläubigen, die sich so gefreut hatten, dass man sich bekehrt hat für diesen Umbruch, auch die gehen nun zur Tagesordnung über. Der Neubekehrte steht nicht mehr im Mittelpunkt. Die Zeit der Bewährung kommt. Den ersten wunderbaren Erfahrungen folgt nun der Weg des Glaubens, der sich oft in einem schlichten Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort äußert, der auch oft sehr unattraktiv scheint und von uns Verzicht fordert. Unser Glaubensleben muss sich bewähren. Und schon kommen die Verkündiger, die sagen, du hast nicht die Fülle des Geistes oder dir fehlt dies oder jenes. Und sie haben recht. Sie haben in gewisser Weise sogar recht, denn wir leben noch auf dieser Welt. Unser Leben ist noch nicht vollendet. Wir haben noch Mängel. Wir haben noch Lasten zu tragen. Wir haben noch Zeiten durchzustehen in Geduld. Wir haben noch auszuharren. Uns fällt nicht alles in den Schoß. Glaube heißt nicht Neues, ständig Neues und Übersinnliches zu erfahren, sondern dem Worte Gottes gehorsam zu sein und Jesus nicht zu verleugnen, in keinem Fall. Es gibt Zeiten, da sind wir menschlich gesehen die Verlierer. Aber das soll uns nicht abhalten, Jesus treu zu bleiben. In der Offenbarung wird uns eine solche Situation vor Augen geführt. Über die Gläubigen wird gesagt, Offenbarung 13, Vers 10, wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Gläubige. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Das heißt, es gibt Zeiten im Glauben, da greift Gott nicht ein, da haben wir zu leiden und dann zählt unser Glaube uns, unsere Geduld. Trotzdem an Gott festzuhalten und ihm treu zu sein. Wer gleich immer aufschreit und Gott anklagt, der bringt die besten Voraussetzungen mit sich, um eine neue religiöse Bewegung zu gründen und sich einer solchen anzuschließen. Zweitens der Rückfall in eine bekannte Praxis. Das Volk sammelt sich nun gegen Aaron. Er ist der zuständige Mann für die Rechtssachen. Sie bedrängen ihn und verlangen von ihm, dass er ihnen einen Gott macht. Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergeht. Sie wollten einen Führer. Nur schon dieser Satz, mach uns einen Gott, der uns vor uns hergeht, der muss uns schaudern über den Rücken gehen. Wenn wir vor Augen uns führen, was dieser Gott für das Volk bis dahin getan hat. Sie wollen nicht ohne Gott weitergehen. Und wenn sie Gott nicht sehen, so lassen sie sich halt einen machen. Aaron verlangt daraufhin, dass sie die goldenen Ohrringe der Frauen, Söhne und Töchter bringen. Vielleicht erhoffte sich Aaron, dass die Eitelkeit der Frauen und Männer sie noch vor dem Vorhaben abhalten könnte. Aber wenn das seine Hoffnung war, so hat er weit gefehlt. Das Volk riss sich die Ohrringe von den Ohren. Auch dieser Begriff, dieser Eifer, sie rissen sich die Ohrringe von den Ohren. Und nun blieb Aaron nichts anderes übrig, als dem Begehren des Volkes nachzugeben. Er formt ein Kalb, ein Stier. Vermutlich war das Kalb aus Holz geschnitzt und anschließend mit Gold überzogen worden. Aaron ließ sich also dazu drängen, ein goldenes Kalb zu machen, obgleich er und das Volk das Gebot aus dem Munde Gottes gehört hatten. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das wusste das Volk. Hoch und heilig versprachen sie Gott, dass sie sich an seine Anweisungen halten wollten. Und nun scheint niemand mehr daran zu denken. Sie fallen zurück in die Praxis, die sie aus Ägypten kannten. In Ägypten wurde der Apisstier nämlich als Gott verehrt. Es ist ihnen tatsächlich nichts Besseres in den Sinn gekommen, als zu ihren alten Gepflogenheiten zurückzukehren. Denn sie beteten auch in Ägypten die Götter Ägyptens an. Stephanus sagt deutlich in seiner Rede vor seiner Hinrichtung, wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich, Gott, und wandten sich in ihren Herzen wieder Ägypten zu. Genau so deutet er, was hier geschehen ist bei diesem goldenen Kalb. Sie wandten ihr Herz wieder nach Ägypten. Mit anderen Worten, sie kündigten die Anmachungen mit ihrem Gott auf und waren bereit, wieder den Göttern Ägyptens zu dienen, die sich doch als so machtlos erwiesen hatten. Sie hatten ja gar keine Chance gegen den mächtigen Gott. Gott hat ja alle Götter Ägyptens einfach entblößt als machtlose Götzen. Wie dumm kann doch der Mensch sich verhalten? Aber ist dieses Verhalten, ob schon sehr unverständlich, wirklich so weit von uns weg? Sind wir nicht selbst anfällig und in der Lage, uns so wie Israel zu verhalten? Ist es nicht gerade das Anliegen der Apostel, die Gemeinden anzuhalten, nicht wieder in die alten Gepflogenheiten zurückzufallen? In einem Mal scheint der anfängliche Eifer für Jesus zu verblassen und man streift diese Erfahrung damit ab, indem man dies als einen vorübergehend jugendlichen religiösen Eifer abtut. Vielleicht, wenn es hochkommt, sogar noch als eine wichtige Phase und Erfahrung im Leben wertet. Aber eigentlich wird einem der Weg des Glaubens einfach zu anstrengend. Man schaut sich nach anderen Möglichkeiten um und fällt wieder in die Gepflogenheiten des alten Lebens. Und so musste Paulus über Demas, einen seiner Mitarbeiter, sagen, Demas hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen. Kennen wir nicht solche Demase, die wieder die Welt lieb gewonnen haben, die ihrem Erfolg zum Opfer gefallen sind, oder die mehr nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen leben möchten, als nach den Vorstellungen Gottes. Und sobald sich nicht mehr alles um sie selber dreht, sondern um Gott drehen müsste, dann schlagen sie andere Wege ein. Steht nicht jeder von uns in der Gefahr, ein Demas zu werden? Ich meine schon. Die Treue im Glauben, der Gehorsam fällt uns nicht einfach in den Schoß. Wir sind aufgefordert, aktiv in der Nachfolge Jesu zu bleiben. Das ist keine passive Handlung zu glauben. Ansonsten machen wir jeder für sich seinen privaten Gott. Und so fordert Paulus die Kolosser ganz deutlich auf. So tötet nun die Glieder. Tötet. Das befremdet uns ja. So tötet nun die Glieder, auf die Affären sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Tötet sie. Tötet sie und fallt nicht in dieses Alte wieder zurück. Das ist nichts anderes als Götzendienst, nichts anderes als zurück nach Ägypten. Sicherlich, wir haben nicht gleich alle nach unserer gleich alles nach unserer Bekehrung im Griff. Wir dürfen und sollen eine Entwicklung durchmachen. Aber wir sollen vorwärts gehen und nicht wieder in das Alte zurückfallen. Nicht Altes wieder aufzunehmen, das wir mal abgelegt haben, wo uns deutlich wurde, das ist falsch, und nicht das wieder aufgreifen und danach handeln. Da gibt es Menschen, die verstehen, zum Beispiel, dass die Glaubenstaufe von der Schrift her richtig ist. Sie lassen sich sogar auf den Glauben taufen und ihre Kinder bringen sie wieder in die Kirche zur Kindertaufe. Wir sollen nicht zurückgehen, sondern wir sollen das Alte ablegen. Paulus sagt schön den Philippen, wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und sollt ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Das heißt, Gott ist am Werk. Wir können wachsen als Gläubige, wir können uns entwickeln. Nur, sagt er, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns leben. Lasst uns ja nicht hinter das gehen, was wir schon erreicht haben. Lasst uns vorwärts gehen. Und genau das hat Israel gemacht. Sie sind zurückgegangen. Sie sind zurückgegangen hinter das, was ihnen Gott gegeben hat. Und als drittes, der Trick mit dem Namen. Nun geht das ganze Volk noch einen Schritt weiter. Sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Wie abscheulich und absurd ist dieses Bekenntnis. Ein Gott der Ägypter sollte sie aus Ägypten geführt haben. Also ein Unding. Nur schon, ein gedanklicher Blödsinn, was sie hier sagen. Der Psalmist macht deutlich, was hier geschieht. Psalm 106 sagt, sie machten ein Kalb am Horeb und beteten das gegossene Bild an und verwandelten die Herrlichkeit ihres Gottes in das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Heiland, der so große Dinge in Ägypten getan hatte. Also, man merkte die Anspielung, lieber einen Ochsen, der Gras frisst, anzubeten, als einen lebendigen Gott. Wie dumm ist das? Aber das ist noch nicht alles. Aaron, als er das vernahm, dass sie sagen, das ist nun der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, baute er einen Altar und ließ ausrufen, morgen ist das Herrnfest. Morgen ist das Herrnfest. Wer zum Beispiel eine Lutherbibel hat, oder auch sonst in den Bibeln, ist vielleicht den einen oder anderen schon aufgefallen, dass Herr manchmal völlig mit Großbuchstaben geschrieben ist. Alle Buchstaben sind groß. Oder vielleicht gibt es Bibeln, wo dieser Name Herr mit kursiver Schrift geschrieben ist, besonders hervorgehoben. Wenn das der Fall ist, dann steht im Text, im Grundtext immer der Eigenname Gottes Jahwe. Das steht hier. Wenn Herr klein geschrieben ist, dann steht einfach der Begriff für Herr. Normal, das heißt Adonai, das kann jeder kann als Adonai, als Herr bezeichnet werden. Aber Herr, groß gedruckt, ist Jahwe. Und Jahwe gibt es nur einen, das ist der Gott Israel. Das ist der Eigenname Gottes, Jahwe. Und jetzt sagt hier Aaron, das ist jetzt der Trick mit dem Namen. Er sagt, morgen ist das Fest Jahwes. Morgen ist das Fest Jahwes. Etwas Abscheulicheres hätte er vermutlich nicht sagen können in diesem Moment. Nun wird also dieser Apisstier, dieser ägyptische Gott, der nichts ist als ein grasfressender Ochse, der nicht einmal fressen kann, weil er noch geformt ist, das Gold, wird er nicht mehr beim richtigen Namen genannt, sondern ihm wird der Name Gottes, des Gottes Israels gegeben. Wir feiern das Fest Jahwes. Eine perfekte Täuschung und Irreführung. Sie bilden sich ein oder suggerieren sich selbst, sie würden nun Jahwe verehren, aber sie machen nichts anderes, als gegen das dritte Gebot zu verstoßen, wo Gott sagt, du sollst den Namen des Herrn, also den Namen Jahwes, deines Gottes nicht missbrauchen, denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das ist wirklich ein perfider Trick. Man gibt dem Alten den neuen Namen. Und jetzt erscheint nun der alte ägyptische Kult unter dem Namen Jahwes. Und jetzt haben wir die neue religiöse Bewegung vor uns. Ein Jahwe-Kult, der völlig fremd ist dem, was Gott wollte. Der Trick mit diesem Namen, der ist so alt, wie er auch aktuell ist bis heute. Bereits in den ersten Gemeinden musste man Acht geben, dass der Name Jesu nicht missbraucht wurde. Zu den Korinthern sagt Paulus, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, so ertragt ihr das recht gern. Einen anderen Jesus, es wird auch von Jesus gepredigt, aber ein anderer Jesus. Und jetzt wirft er den Korinthern vor, wenn einer kommt und einen anderen Jesus predigt, dann ertragt ihr das. Was ist los mit euch? Seid ihr dann eingeschlafen? Dass ihr nicht versteht, dass dieser Jesus, der euch verkündigt wird, ein anderer ist. Und auch den Galatern, ich muss er schreiben, mich wundert, und das wundert ist ein sehr starker Ausdruck des Paulus von Enttäuschung. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Ihr habt euch abbringen lassen. Ihr Galater, die ihr sogar eure Augen ausgerissen hättet für mich, um mir Augenlicht zu geben. Lasst euch so schnell ein anderes Evangelium verkündigen und annehmen. Und wenn das zur Zeit der ersten Gemeinde so war, so ist es doch heute nicht besser, zumal Jesus deutlich sagt, dass die Verwirrung und die Irrlehren zunehmen werden. Mich wundert manchmal, wie blauäugig Christen falschen Lehren nachlaufen, nur weil sie den Namen Jesus gebrauchen. Da hatte ich an einer Konferenz einen erschreckenden Film gesehen, ein Video, das sie gezeigt hatten von so einem Verkündiger. Es war in meinen Augen eine Katastrophe, was höre ich da? Aber er spricht doch von Jesus. Er sagt doch das und das. Wie blauäugig sind wir manchmal und laufen den Lehren nach, die uns in die Irre führen. Weil es fromm und religiös klingt. Haben wir dann vergessen, dass Jesus die Jünger warnt, indem er sagt, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, das ist eigentlich das Interessante an dem Vers, an der Aussage, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, die Verführung, die durch falsche Christus und falsche Propheten kommt, die ist so haarscharf an der Wahrheit, dass sogar, wenn es möglich wäre, die Auserwählten könnten verführt werden. Es ist eine so perfide Nachäffung des Wahren, dass sogar die Auserwählten, wenn es möglich wäre, verführt würden. Da muss ich sagen, da sind wir manchmal echt blauäugig. Und meinen, wenn Jesus ein paar Mal gesagt wird, dann sei das schon alles in Ordnung. Wir haben darauf zu achten, dass wir uns nicht blenden lassen von den vielen Strömungen, die uns umgeben. Wir sollten alles mit Vorsicht prüfen. Da bin ich auch dafür, dass man es prüft. nicht einfach ablehnen. Aber alles mit Vorsicht prüfen. Wir sollten fragen, was für ein Jesus ist das, von dem hier gesprochen wird? Ist das der Jesus, den ich aus dem Wort Gottes kenne? Oder ist das einfach ein Missbrauch des wunderbaren Namens Jesus? Jesus zeigt uns den Weg, der zum Ziel führt, wenn er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Viel einfacher, Herr, Herr zu sagen, als den Willen Gottes zu tun. Das ist der Weg und das ist die Lösung. Treu zu bleiben um Gottes Wort. Kennst du überhaupt diesen Jesus? In unserem christlichen Abendland gibt es viele verschiedene Jesus, die mit demselben Namen angesprochen und angebetet werden. Aber nur ein Jesus, nur der wahre Christus kann uns ewiges Leben schenken und uns vor dem ewigen Gericht retten. Im Wissen darum, dass der Name Jesu missbraucht wird, sagte Jesus selbst. Das ist ein ganz wichtiger Vers, Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht einfach an das, an die vier Buchstaben. Was sind's vier? Fünf Buchstaben. Nicht nur einfach an ein Logo, sondern wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist das Bild, das für den Heiligen Geist gebraucht wird hier in diesem Zusammenhang. Der wird den Heiligen Geist erleben, aber nur wenn er glaubt, wie die Schrift sagt. Glaubst du an Jesus, an den Jesus, wie ihn die Schrift bezeugt? Oder hast du einen eigenen, persönlichen Gott, den du Jesus nennst, der aber in Wirklichkeit dein vergoldetes Kalb ist? Jesus will dich dann einladen, dein Leben ihm anzuvertrauen, denn es ist sein Wunsch, dass du für Zeit und Ewigkeit gerettet wirst. Und gerne bin ich bereit, aufgrund der Schrift zu zeigen, wer der wahre Jesus ist. Ich fasse zusammen. Eine neue religiöse Bewegung entsteht. Der entscheidende Impuls ist Ungeduld, verbunden mit Ungehorsam und Unglaube. Man lässt sich nicht genügen an dem, was Gott schenkt. Man will mehr. Man will nicht weiter auf dem neuen Weg gehen. Man ist unsicher, man steht in der Wüste, neues Gebiet. Also der nächste Schritt, man fällt wieder zurück in die alten Gepflogenheiten. Man nimmt das auf, was man abgelegt hat. Der alte Mensch wird wieder lebendig und somit werden wir zu Götzenbildner. Und dann kommt eigentlich das Perfideste, nämlich der Trick mit dem Namen. Dann gebe ich all dem noch den neuen Namen und bilde mir ein, das sei jetzt nun der richtige Glaube. Das ist der Trick mit dem Namen. So können neue religiöse Bewegungen entstehen. Es gibt auch andere Wege. Bleiben wir doch wachsam, dass wir selbst nicht aus Ungeduld und Ungehorsam Gründer einer religiösen Bewegung werden, die dem Worte Gottes widerspricht. Lassen wir uns von einer frommen Wortwahl nicht täuschen und in eine falsche Bewegung hineinziehen, sondern prüfen wir alles aufgrund vom Wort Gottes. Ziehen wir auch Geschwister bei, die uns helfen können, wenn wir das noch nicht können. Es ist noch nicht jeder in der Lage, das zu prüfen. Halten wir uns doch viel lieber die Ermahnung des Paulus vor Augen, die uns halt mehr an die Substanz geht. Er sagt den Römern, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, uns selbst Gott hinzugeben. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, du bist ein mächtiger Gott, ein heiliger und gerechter Gott. Und du tust Wunder bis heute. Du erlöst Menschen bis heute. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Und Herr, du siehst, wie viele verschiedene Strömungen und Lehren uns umgeben. Und wie wir selber immer wieder in der Gefahr stehen, falsche Wege zu gehen. Sei es als Einzelne oder sei es als ganze Gemeinde. Herr, hilf uns. Öffne uns die Augen. Öffne uns das Herz. Lass uns die Gefahren erkennen und nicht blauäugig in falsche Richtungen rennen. Ermahne uns und züchtige uns, wo es nötig ist. Herr, wir wollen bei dir bleiben, denn nur bei dir ist Leben.